willkommen und guten Abend. Sven Voss hat den Sport für Sie.
Mit Schwimmen und Fußball. Schönen guten Abend.
Und wir schauen in dieser Sendung ausführlich auf diese Themen. Sondersitzungen zum Atomausstieg. Wirtschaftsminister Habeck und Umweltministerin Lemke müssen ihr Vorgehen im Jahr 2022 verteidigen. Änderung am Klimaschutzgesetz. Der Bundestag verabschiedet eine umstrittene Reform, um die Klimaziele zu erreichen. Und üben für den Ernstfall. Die Polizei in München probt Großeinsätze vor der Fußball-EM der Männer im Sommer. Wie wurden nach Beginn des Ukraine-Krieges die Entscheidungen getroffen, wann genau die Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen? Dazu mussten heute der Wirtschaftsminister und die Umweltministerin in Sonderausschusssitzungen des Bundestages Rede und Antwort stehen. Der Grund: Das Magazin Cicero hatte berichtet, dass damals in den Ministerien interne Bedenken zum Atomausstieg unterdrückt worden sein sollen. Lars Bonsack.
Mitte April des letzten Jahres wurden die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz genommen. Politisch umstritten, weil durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine die deutsche Energieversorgung knapp war. Die Union erhebt nach Veröffentlichungen des Magazins Cicero den Vorwurf, dass im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck Argumente für den Weiterbetrieb unterschlagen worden seien.
Wir wollen wissen, was war seine Rolle, was wusste er über die Vorgänge in seinem Haus. Er trägt als Minister die politische Verantwortung für alle Vorgänge in seinem Ministerium, deshalb muss er jetzt aufklären.
Diese Papiere aus dem Wirtschaftsministerium sollen belegen, dass interne Bedenken gegen den Atomausstieg nicht unterdrückt wurden. Die Diskussionen innerhalb des Ministeriums seien auch gar nicht das Entscheidende gewesen, sondern die Gespräche mit den Betreibern.
Das sind exakt die Fragen gewesen, die ich mit den Betreibern, mit den Chefs der Betreiber der Atomkraftwerke diskutiert habe. Insofern ist also die Annahme, dass da eine Art Geheimwissen wäre, das mich nicht erreicht hätte, falsch.
Die für die Sicherheit der Atomkraftwerke zuständige Umweltministerin betont, dass die Bundesregierung die Laufzeit der AKW ja letztendlich für mehrere Monate verlängert habe.
Um einerseits nukleare Sicherheit herzustellen, aber auch die Energiesicherheit in unserem Land in einem schwierigen, herausfordernden Winter zu gewährleisten.
Die Union sieht weiteren Aufklärungsbedarf.
Es wurde eine ergebnisoffene Prüfung versprochen. Aus unserer Sicht gibt es weiterhin auch Anhaltspunkte, dass diese Prüfung nicht komplett ergebnisoffen war, sondern dann auch politisch gelenkt wurde und die Fachbehörden nicht ausreichend gehört wurden.
Von Rücktrittsforderungen gegenüber Habeck wie gestern noch war nach den Ausschusssitzungen nichts mehr zu hören.
An den Vorwürfen ist also anscheinend wenig dran. Diana Zimmermann in Berlin, ist die Geschichte damit erledigt?
Naja, die Atomdebatte wurde schon so oft für erledigt erklärt und poppt doch immer wieder hoch, denn sie ist so ein stark emotionalisiertes Thema. Für die Grünen gehört der Ausstieg zum Kernauftrag ihrer Politik. Und für die Union und auch die FDP ist die Kernenergie ein Thema, das in ihren Augen beweist, wie ideologiegetrieben die Grünen Politik machten. Der jüngste Vorwurf ist also, dass ein Abteilungsleiter einen Vermerk zur Sicherheit von Weiterbetrieb von Atomkraftwerken verändert habe, in seinen Gegenteil verkehrt habe. Habeck sagte heute, dieser Vermerk sei irrelevant, er hat ihn auch nie erreicht. Allein deswegen, weil er zu diesem Zeitpunkt direkt mit den Kernkraftwerksbetreibern gesprochen hat. Und von einem dieser Kernkraftwerksbetreiber gibt es die verbriefte Aussage, der Weiterbetrieb sei so komplex, dass er nur politisch entschieden werden könnte. Das haben die Minister nach ihrer eigenen Aussage eng beraten von den Kraftwerksbetreibern getan. Nach ihren Aussagen heute im Ausschuss ist es deutlich leiser geworden. Und das liegt vermutlich auch daran, dass die Kraftwerke ja tatsächlich länger betrieben wurden als ursprünglich geplant, nämlich bis zum 15. April. An dem Vorwurf, die Grünen machten eine irrationale und teure Politik. Von diesem Vorwurf wird vermutlich aber trotzdem etwas hängen bleiben.
Vielen Dank, Diana Zimmermann. Das Ziel ist klar. Deutschland soll klimaneutral werden. Aber der Weg dorthin ist umstritten. So wurde heute im Bundestag eine Reform des Klimaschutzgesetzes beschlossen. Künftig ist es so: Reißt ein Ministerium das Klimaziel, kann der CO2-Ausstoß quasi verrechnet werden mit der Bilanz eines anderen Ministeriums, das besser dasteht. Über die Debatte Klaus Brodbeck.
Aufstehen zur Abstimmung. Und beschlossen ist das neue Klimaschutzgesetz. Die Ampel feiert das als Erfolg.
Das muss man begreifen, wenn man Klimaschutzpolitik macht. Dem Klima ist es vollkommen egal, ob die CO2-Emissionen aus dem Energiesektor, aus dem Industriesektor oder aus dem Verkehrssektor kommen, meine Damen und Herren. Wir halten die Klimaschutzziele an. Das ist der Auftrag dieser Bundesregierung.
Statt separaten Zielen für einzelne Sektoren muss bis 2030 eine Gesamteinsparung über alle Bereiche von 65% verglichen mit 1990 erreicht werden. Deswegen muss der Verkehrssektor für sich die bisherigen Ziele nicht mehr erreichen. Das kritisieren Umweltverbände und Union.
Ich kann es eigentlich nicht fassen. Wir haben eine Ampelregierung. Die Grünen sind Teil dieser Ampelregierung. Dass Sie so etwas heute mitbeschließen, ich kann nur sagen, Reden und Handeln fallen hier meilenweit auseinander.
Grüne und SPD halten dagegen, die Klimaziele würden dennoch erreicht.
Wir sagen, wir schauen nicht auf Einmaleffekte, sondern wir schauen auf dauerhaft, langfristig sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen. Darum geht es uns.
Kein Gramm CO2 darf mehr ausgestoßen werden nach dem weiterentwickelten Klimaschutzgesetz als im vorliegenden, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Zeichnet sich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ab, dass die Ziele verfehlt werden, muss die Regierung nachsteuern. 2045 dann soll Deutschland klimaneutral sein.
Und dabei soll auch das sogenannte Solarpaket helfen, das Bundestag und Bundesrat heute beschlossen haben. Damit will die Regierung den Ausbau von Solaranlagen fördern. Unter anderem können Privatleute Balkonkraftwerke künftig ohne bürokratischen Aufwand installieren. Außerdem hat der Bundesrat den Weg für einheitliche Ladekabel freigemacht. Für Handys, Tablets und Spielkonsolen wird Ende des Jahres der USB-C-Anschluss zum Standard. Das soll überflüssigen Elektroschrott vermeiden. Die Europawahl rückt näher. Am 9. Juni wird in Deutschland abgestimmt. Wir schauen gleich, wie die Parteien im ZDF-Politbarometer abschneiden. Vorher aber werfen wir einen Blick auf die Linke. Die ist frisch gespalten. Erstmals tritt das Bündnis Sarah Wagenknecht an. Über den Wahlkampfauftakt der beiden Parteien berichtet Karl Hinterleitner.
Wahlkampfauftakt der Linken heute in Berlin-Mitte. Die Partei, zuletzt schlecht in den Umfragen, gibt sich kämpferisch.
Wir als Linke führen einen Gerechtigkeitswahlkampf, weil es um die Zukunft der Europäischen Union, um die Zukunft Europas geht. Und es geht vor allem darum, dass wir das Gemeinwohl stärken, soziale Gerechtigkeit und die Ungleichheit und Armut bekämpfen. Und das heißt, ich möchte, dass am Ende des Monats jeder Mensch seine Miete zahlen kann, seine Lebensmittel sich leisten kann und auch keine Angst vor der Energierechnung haben muss.
Der Zuspruch des Publikums heute eher mäßig. Für die Europawahl ist der Parteivorsitzende trotzdem optimistisch.
Jetzt sind es noch über 6 Wochen, bis der Wahltermin stattfindet. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sehr gut abschneiden werden.
Zuversichtlich ist auch Sarah Wagenknecht hier bei ihrem Wahlkampfstart vor 2 Tagen. Soziale Politik, meint sie, die komme am besten vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Das Problem der Linken sei,
dass sie sich sehr stark entfremdet haben von den Wählerinnen und Wählern, die sie früher mal vertreten haben und deren Stimme sie waren. Und dass sie nicht mehr wahrgenommen werden als eine Kraft für soziale Gerechtigkeit.
Die Bundesregierung, so Wagenknecht, sei mit ihrer Politik gescheitert.
Die Ampel macht weiter wie bisher, sie streitet sich. Sie hat kein Konzept und es ist ja nicht nur so, dass sich da 3 Parteien streiten, weil sie unterschiedliche Pläne für die Zukunft haben, sondern es ist ja noch schlimmer, alle 3 haben eigentlich keinen Plan.
2 linke Parteien in Konkurrenz. Ob der Optimismus beider berechtigt ist, wird sich am 9. Juni zeigen.
Für die AfD ist es bisher ein holpriger Wahlkampf. Antje Piepert für uns die Zahlen aus dem ZDF-Politbarometer. Antje, für wie groß halten die Befragten im Zusammenhang mit der AfD die Gefahr einer Einflussnahme und Spionage durch Russland und China?
Ja, nach den Spionagevorwürfen gegen einen mittlerweile festgenommenen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Maximilian Krah und dem Verdacht der Geldannahme aus Russland durch den 2. auf der AfD-Europawahlliste Peter Bistron sind viele besorgt. 75% sehen in der Einflussnahme und Spionage durch Russland und China eine große Gefahr für Deutschland. Die Anhänger fast aller Parteien sind alarmiert. Die der AfD sehen das nicht so kritisch. Insgesamt ist die Sorge groß, dass das gute Abschneiden populistischer und rechter Parteien bei der Europawahl ein Problem für die Zukunft der EU werden wird.
Wie stehen die Parteien denn da?
Ja, also wenn wirklich am Sonntag Europawahl wäre, dann legen CDU, CSU wie bei der letzten Befragung vor 2 Wochen weiter vorn mit 30%. Die Grünen könnten zulegen auf 17% plus 2. SPD und AfD kämen beide auf 15%, beide minus 1. Die Linke 3, die FDP auch 3, beide unverändert. Das Bündnis Sarah Wagenknecht käme auf 4%, minus 1 und die sonstigen zusammen auf 13%. Das ist ziemlich viel, denn ohne die Prozenthürde haben auch Kleinstparteien die Chance auf einen Einzug ins Europaparlament. Schauen wir noch auf die Politik Europas gegenüber der Ukraine. Da sagen 28%, dass die europäischen Staaten das Land militärisch zu viel unterstützen. 34% ist es zu wenig, 33% sehen die Hilfe gerade richtig. Und genau die Hälfte der Befragten glaubt, dass die neuen Waffenlieferungen der USA an die Ukraine bei der Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete stark oder sehr stark helfen.
Vielen Dank, Antje Pieper. Und das gesamte ZDF-Politbarometer können Sie im Heute-Journal sehen um 22 Uhr. In Berlin heute ein umstrittener Gast. Bereits das zweite Mal hat Bundeskanzler Scholz den Präsidenten Aserbaidschans, Aliyev, empfangen. Ein verlässlicher Partner, sagt der Kanzler. Aus Baku gibt es Öl und Gas. Aber an der Energiepartnerschaft gibt es auch Kritik. Denn seit über 20 Jahren herrscht Aliyev als Diktator in Aserbaidschan. Hat 100.000 Menschen aus der Grenzregion Bergkarabach vertrieben und geht hart gegen Journalistinnen und Journalisten vor. Mehr von Sebastian Ehm.
Er wird abgeführt wie ein Schwerverbrecher. Der Journalist Imran Aliyev vergangenen Freitag in Baku. Ihm wird Geldwäsche vorgeworfen, es drohen 5 bis 8 Jahre Haft. Imran Aliyev streitet das ab, spricht sogar von Folter im Gefängnis. Mehrfach war er auch für das ZDF tätig. Im Kanzleramt in Berlin sprechen wir den aserbaidschanischen Präsidenten auf die prekäre Lage der Pressefreiheit und die Foltervorwürfe an.
Wann beenden Sie dieses Vorgehen? Wann lassen Sie unsere Kollegen frei?
Dass Aserbaidschan Medieneinschränkungen eingeführt hat und Aserbaidschan dafür zu beschuldigen, ist unbegründet. Das ist eine unfaire Herangehensweise. Denn wenn das Internet frei ist, wie kann man dann von Einschränkungen reden? Kein Wort zu den Foltervorwürfen und auch kein Wort darüber, dass seit November vergangenen Jahres 15 Journalisten inhaftiert wurden. Allen wird das Gleiche vorgeworfen, nämlich Geld aus dem Ausland nach Aserbaidschan geschmuggelt zu haben, um damit unter anderem die regierungskritische Plattform Absas Media zu finanzieren. Vorwürfe, die alle Journalisten abstreiten, Beweise der Behörden seien fingiert.
Insbesondere Nichtregierungsorganisationen, Menschenrechtsverteidiger und Medien müssen frei und ohne Druck arbeiten können. Und natürlich ist auch kein Geheimnis, dass wir Verbesserungsbedarf sehen, um es mal so zu formulieren.
Das öl- und gasreiche Aserbaidschan ist ein neuer, wichtiger Partner für Europa, seit man sich im Westen von der Energieabhängigkeit Russlands zu lösen versucht. Ein Partner jedoch, bei dem Menschenrechte und Pressefreiheit keine Priorität zu haben scheinen.
Schon länger haben sich Frankreich und Deutschland vorgenommen, gemeinsam Panzer zu bauen. Es hakte nur immer an organisatorischen Details. Heute unterschrieben die Verteidigungsminister beider Länder, Pistorius und Le Cornu, eine Absichtserklärung. Unter deutscher Federführung soll kein aktuelles System weiterentwickelt werden, sondern etwas völlig Neues entstehen. Ein Verbund von miteinander vernetzten Gefechtsfahrzeugen, die mit KI ausgerüstet und teils unbemannt sind. 2040 sollen die Panzer einsatzbereit sein. Wie schafft man es, die Sicherheit bei der Fußball-Europameisterschaft zu gewährleisten? Vom 14. Juni bis 14. Juli findet sie in Deutschland statt. Und die Proben für den Ernstfall laufen. Wie sich die Sicherheitsbehörden und die Polizei auf das Großereignis vorbereiten, zeigt Ihnen Christoph Wiesel.
Randalierende Fans vor der Allianz Arena, 2 Lager, die getrennt werden müssen. Es ist eines der Szenarien, die mehrere hundert Einsatzkräfte der Polizei heute in München durchspielen, als Vorbereitung auf die EM.
Uns ist vollkommen klar, dass hier der Fokus der Weltöffentlichkeit auf Deutschland liegen wird zur Euro. Da freuen wir uns ja auch drüber. Aber es gehört leider halt dann auch dazu, dass wir Szenarien durchdenken müssen, die wir nicht sehen wollen.
Unter verschärften Sicherheitsbedingungen wird in München ein Turnier beginnen, das zum Sommermärchen 2.0 werden soll. Ein friedliches Fußballfest wie 2006, die Hoffnung von Sport und Politik. Trotzdem sei es wichtig, vorbereitet zu sein auf Bedrohungen aller Art. Nach dem Anschlag in Moskau zuletzt ist auch die Sorge vor islamistischen Terrorattacken gewachsen.
Wir haben ja immer gesagt, dass die Gefährdungslage hoch ist, abstrakt sehr hoch. Deswegen tun wir auch alles, damit wir solche Anschläge verhindern können. Man muss in einem offenen und vielfältigen Staat aber auch immer sagen, man kann nie hundertprozentige Sicherheit gewährleisten. Aber wir tun alles, damit es ein sicheres und gutes Europameisterschaftsturnier auch wird.
In Neuss in Nordrhein-Westfalen wird dazu etwa extra zur EM ein Lagezentrum der Polizei eingerichtet, mit Beamten aus dem In- und Ausland, um einfacher Informationen austauschen zu können. An den Grenzen sollen verschärfte Kontrollen zudem verhindern, dass mögliche Gewalttäter überhaupt erst nach Deutschland gelangen. Zwei von vielen Maßnahmen, um ein Turnier sicher zu machen, das auch Signalwirkung haben soll.
Es ist notwendiger denn je in der jetzigen Zeit, was auf der Welt so passiert, dass die Menschen zusammenkommen. Und das bei uns in Deutschland. Und da wollen wir, und da sind wir alle gefragt, weltoffen sein.
Weltoffenheit und Sicherheit, das zusammenzubringen, eine der Herausforderungen dieser Europameisterschaft.
Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern, Galeria Karstadt-Kaufhof, wird 16 seiner 92 Filialen schließen. Nach übereinstimmenden Medienberichten verlieren 1.400 der knapp 13.000 Beschäftigten ihren Arbeitsplatz. Welche Standorte betroffen sind, will der Insolvenzverwalter morgen bekannt geben. Teilzeitarbeit ist in Deutschland so verbreitet wie nie. 31% der Angestellten arbeiteten laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr reduziert. Insgesamt 12,2 Millionen Menschen. Frauen waren demnach zu 50% in Teilzeit beschäftigt, Männer zu 13%. Auffällig hohe Teilzeitquoten gäbe es in der Altenpflege und vielen Gesundheitsberufen wegen der außerordentlichen Arbeitsbelastung. Auf unsere Jobs wirkt sich auch die Klimakrise aus, wie der aktuelle Gesundheitsbericht der Krankenkasse DAK zeigt. Demnach leidet jede oder jeder Fünfte an zunehmender Hitze bei der Arbeit. Symptome seien etwa Müdigkeit, Schlafprobleme oder Kreislaufbeschwerden. Besonders betroffen sind laut Bericht Menschen, die körperlich tätig sind und im Freien arbeiten. Aber auch Beschäftigte in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Auch die Krankschreibungen in den heißen Monaten haben zugenommen. Kinoerfolge wie Die Weiße Rose oder Das schreckliche Mädchen haben Michael Verhoeven als Regisseur auch international bekannt gemacht. Als Kind zog es ihn zunächst zur Schauspielerei, erst in kleinen Theaterstücken, dann in den Heinz-Rühmann-Filmen Das fliegende Klassenzimmer und Der Pauker. Nun ist der Ehemann von Senta Berger im Alter von 85 Jahren gestorben.
In der Öffentlichkeit erschien er meist als der Mann an ihrer Seite. Senta Berger im Mittelpunkt, Michael Verhoeven geduldig daneben. Doch sie waren immer auf Augenhöhe in 58 Jahren Ehe. Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden 1963 als Kollegen. Im Film Jack und Jenny. Ihr allererster Kuss ist dokumentiert.
Nino, sind Sie wahnsinnig?
Klar.
Senta Bergers Karriere geht mit anderen Partnern in Hollywood weiter. Verhoeven beginnt ein Medizinstudium und besucht seine Verlobte am Set.
Michael hatte das Glück oder das Pech, ganz wie man es will, immer 10 Jahre jünger auszusehen, als er eigentlich war. Und dann sagten die Helden meines Films, Mr. Douglas und Mr. Yul Brynner, sagten, oh, das ist also dein Verlobter, ja? Aha. Well, just a boy.
1966 heiraten die Schauspielerin und der Arzt. Michael Verhoeven mischt aber auch weiter im Filmgeschäft mit. Der Vater von 2 Söhnen wird Regisseur, Autor, Produzent. Ende der 70er Jahre sein wohl wichtigstes Werk Die Weiße Rose, ein Film über den Widerstand gegen die Hitler-Diktatur.
Dieser Film war ja nicht gewollt. Ich habe lange nicht verstanden, warum. Aber da waren so viele Reste von Nazi-Denken in Deutschland, auch in den Förderungsgremien, überall.
Michael Verhoeven dreht erfolgreich Fernsehserien, produziert auch Filme, die das Zeitgeschehen spiegeln. Er hinterlässt Spuren. Als Jungstar, kreativer und kritischer Geist. Der Mann an Senta Bergers Seite wird vielen fehlen.
Und jetzt kommen wir zum Sport. Sven, 2. Tag der deutschen Meisterschaft im Schwimmen.
Ja, und da geht es eben nicht nur um Medaillen, sondern auch um Startplätze für die Olympischen Spiele. Die Magdeburgerin Isabel Gose präsentierte sich heute in Olympiaform und schwamm persönliche Bestzeit über die 1500 Meter.
Qualifiziert war sie schon. Und doch schwamm Isabel Gose auf Bahn 4 schon nach der Hälfte der Strecke ein Rennen nur noch gegen sich selbst und gegen die Uhr. Die beim neuen deutschen Rekord von 15 Minuten 52,02 Sekunden stehen blieb. Gemeinsam mit der heute drittplatzierten Leonie Mertens wird Gose in Paris nicht nur über die 1500, sondern auch über die 400 Meter Freistil an den Start gehen. Ein trauriger Sieger über die 800 Meter Freistil war heute Florian Wellbrock. Trotz deutscher Meisterschaft verfehlte der 26-Jährige die vorgelegte Zeit des heute zweitplatzierten Oliver Klemet deutlich. Immerhin kann sich Wellbrock mit den olympischen Starts über die 1500 Meter Freistil und über 10 Kilometer im Freiwasser über das heutige Ergebnis hinwegtrösten.
Und nochmal schwimmen. Para-Europameisterschaften in Madeira. Gina Böttcher holte ihre dritte Medaille im dritten Finale. Die 23-Jährige war schnellste über 50 Meter Freistil, schwamm diese in 43,29 Sekunden. Es ist bereits das sechste Gold für das deutsche Schwimmteam bei dieser EM. In der vergangenen Woche wurde im antiken Olympia die olympische Flamme entzündet. Heute wurde sie in Athen offiziell an die Gastgeber der Spiele übergeben. Damit startet der Fackellauf in Richtung Paris. Am 8. Mai wird die Flamme zunächst in der französischen Hafenstadt Marseille erwartet. Zum Fußball: Leipzig gegen Dortmund am Samstag. Es ist das Spiel um Platz 4. Auch wenn vermutlich der 5. Platz für die Champions League reichen wird, dieses Duell ist immer brisant.
Spitzenspielatmosphäre garantiert. Heimvorteil Leipzig im direkten Duell. 2 Punkte liegt RB vor Verfolger Dortmund. Leipzig hatte zuletzt 3-mal gewonnen und Trainer Rose setzt weiter auf dieselbe Startelf.
Wir haben nie die Nerven verloren im Laufe der Saison. Am Ende steht das Ziel: Qualifikation Champions League.
Der BVB gut drauf, hatte am Wochenende haarscharf verpasst, die Serie der Leverkusener zu beenden. Doch da ist viel abzuwägen. Mittwoch Champions League Halbfinale gegen PSG und die Personalnot. Es fehlen wohl weiter Daniel Malen, Kapitän Emre Can und Ian Maatsen sind gesperrt.
Dementsprechend werden wir morgen mit der bestmöglichen Mannschaft das Spiel starten.
Die letzten Bundesliga-Gegentore zu Hause kassierte Leipzig übrigens im Januar.
Und das war's vom Sport, Jana.
Dankeschön, Sven. Gerne. Es wird wärmer, aber es bleibt nicht überall trocken. Mehr dazu gleich beim Wetter von Östin Terli. Marietta Slomka begrüßt Sie um 22 Uhr zum Heute-Journal. Und morgen übernimmt hier Mitri Serin. Auf Wiedersehen.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Das kühle Aprilwetter ist passé und jetzt bekommen wir sogar richtig warme Luftmassen aus Nordafrika schon wieder. Bis Mitte der Woche sind 28 Grad drin. Ja, unser Sahara-Staub ist dann mit einprogrammiert. Schauen wir in die kommende Nacht. Im Südwesten regnet es und Schauer auch an der Ostsee. Sonst aber trockenes Wetter nach Südosten hin, hier in Bayern und am Alpenrand. Da klart es auf und dort gibt es noch mal leichten Frost bis minus 1 Grad. Deutlich milder ganz im Westen bei plus 7 Grad. Ja, und morgen Vormittag dann im Westen einige Schauer, die sich schon mal bilden. Ansonsten viel Sonne im Osten oder auch hier in Bayern. Zum Nachmittag wird es im Westen dann deutlich durchwachsener. Teilweise auch Gewitter hier Richtung Emsland entlang des Rheins, Schauer. Sonst weiterhin Sonnenschein. Temperaturen dazu: Maximalwerte bis 22 Grad im Osten. 15 Grad hier zum Beispiel entlang der Küsten Richtung Schleswig-Holstein. Die nächsten Tage werden wärmer. Die Temperaturen steigen. Sonntag bis 25 Grad, aber Schauer und Gewitter sind auch dabei. Ja, und auch die folgenden Tage deutlich wärmer. Dienstag bis 28 Grad. Schönen Abend.